Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Einen schönen guten Morgen. Unsere Themen: der höchste Grad des zivilen Ungehorsams. In den sozialen Medien posten Iranerinnen Videos von tanzenden Frauen ohne Kopftuch. Das Regime reagiert weiterhin brutal, trotzdem gehen die Proteste weiter. Vom Leiden und Sterben Christi auch im Mai. Bachs Matthäus-Passion feiert heute Abend an der Deutschen Oper Berlin in einer Inszenierung von Benedikt von Peter Premiere. Und Synagoge, orthodoxe Kathedrale und katholischer Dom. Jugendliche und junge Erwachsene pilgern durchs rumänische Temeswar. In der europäischen Kulturhauptstadt findet zurzeit das ökumenische Jugendfestival statt. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit mittlerweile fast 8 Monaten protestieren Iranerinnen und Iraner gegen die Willkürherrschaft des Mullah-Regimes. Viele Frauen, Männer und sogar Kinder wurden festgenommen und sitzen im Gefängnis. Dort sollen Gefangene gefoltert und vergewaltigt worden sein. Das Regime hat iranische Kritiker und Sympathisanten der Protestbewegung selbst aus dem Ausland entführt und eingesperrt. Einigen droht die Todesstrafe, so wie dem Deutsch-Iraner Jamshid Shammat. Mechthild Klein hat die sozialen Medien ausgewertet, die voll sind mit Videos und Botschaften über die Proteste der Frauen und Männer im Iran.
Die Proteste gegen den Zwangshijab und natürlich gegen die verhasste Islamische Republik Iran gehen auf der Straße und im Netz, auf Twitter oder Instagram weiter. Auf diesem Video protestierten diese Woche Studentinnen der Uni Isfahan gegen den Hijab-Zwang und die Kontrollen der Basij-Milizen im Iran. Doch es hat sich etwas geändert. Auch auf den Straßen lassen sich die Frauen die Gängelungen nicht mehr gefallen und filmen die Sittenwächterinnen, beschimpfen sie sogar. Die Sittenwächterinnen, ganz im schwarzen Chador gekleidet, melden nämlich, wenn ein Mädchen oder eine Frau nicht den vorgeschriebenen Hijab trägt. Junge Frauen posten, wie sie ohne Kopfbedeckung durch die Straßen flanieren, auf Mopeds fahren oder tanzen.
Die Haare zu zeigen und nicht das verpflichtende Kopftuch aufzusetzen, ist eine Form von weiblichem zivilen Widerstand, was zum Teil auch von den Männern unterstützt wird,
sagt Isabel Chayani, WDR-Reporterin mit iranischen Wurzeln und frühere Nahost-Korrespondentin.
Es posten ganz viele Leute, ganz viele Frauen diese Bilder beim Kaffeetrinken, auf der Straße. Sie tanzen auf der Straße, was vorher unvorstellbar war. Es gibt jetzt ein Video, da machen sie Akrobatik auf der Straße, sogar mit einem Mann zusammen, ohne Kopftuch.
Für Chayani gibt es keinen Zweifel. Die Frauen im Iran riskieren damit ihr Leben.
Das ist in diesem politischen Umfeld im Iran sozusagen der höchste Grad an zivilem Widerstand. Und der ist unglaublich mutig. Und wenn man das anguckt und einem dabei der Atem stockt, dann ist es, glaube ich, genau die Reaktion, die passt zu der Situation. Denn das Regime auf der anderen Seite tut alles, um diese vor allen Dingen jungen Frauen einzuschüchtern.
Zu diesen Einschüchterungen gehört die Gewalt gegen Frauen auf Demos und die Vergewaltigungen und Folter in Gefängnissen. Ihnen und ihren männlichen Begleitern wurden die Augen mit Schrotkugeln ausgeschossen. So sind auch die regelmäßigen Giftgasangriffe auf Mädchenschulen im Iran seit November zu bewerten.
Das ist die Antwort von einem staatsterroristischen Regime, kann man schon wirklich sagen, dass die Mädchen einschüchtern will und sagen soll, pass mal auf, Leute, es kann alles passieren. Das ist natürlich nicht nachgewiesen, aber es wird auch nichts unternommen dagegen. Die Lehrer werden zum Teil, hat man den Eindruck, ist das, was ich von Familien höre, lassen die Mädchen dann nicht raus. Die Direktoren sagen, die Mädchen müssen in den Klassen bleiben. Also es gibt offensichtlich Anweisungen und die Bevölkerung geht ganz fest davon aus, dass das die eigene Regierung ist, um eben die Mädchen einzuschüchtern.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Amnesty International.
Was wir zu den Giftangriffen sagen können, ist, dass es eine gezielte Kampagne zu sein scheint, nämlich um Schülerinnen für ihre friedliche Beteiligung an den Protesten zu bestrafen. Denn wir haben, glaube ich, alle noch die Bilder vor Augen, wie junge Schülerinnen ihr Kopftuch in der Schule abgelegt haben, in den Schulen öffentlich protestiert haben.
sagt die Nahost-Referentin von Amnesty International, Katja Müller-Fahlbusch. Die Menschenrechtsorganisation hat gerade in mehreren Ländern eine Unterschriftenkampagne gestartet, in der die Islamische Republik Iran aufgefordert wird, die Mädchen vor den Giftgasangriffen zu schützen und angemessene Untersuchungen durchzuführen und Transparenz herzustellen. Auch in der letzten Woche wurden wieder Giftgasangriffe auf Schulen in den sozialen Medien geteilt.
Wir haben dokumentiert, dass es seit Beginn dieser Anschläge mindestens 300 sozusagen separate Angriffe auf über 100 Schulen im ganzen Land gab. Also das ist nicht zufällig, das sind keine vereinzelten Aktionen, sondern das ist sozusagen tatsächlich größer als das. Deswegen sprechen wir von einer gezielten Kampagne, das hat System.
Diese Giftgasangriffe auf die Mädchenschulen stacheln den Widerstand nur noch mehr an. Es gibt keine offizielle Zahl, wie viele der friedlichen und gewaltfreien Demonstrierenden in Haft waren oder sind, sagt Katja Müller-Fahlbusch.
Es gibt geleakte Dokumente, da ist die Rede von weit über 20.000 Menschen, die allein seit September letzten Jahres inhaftiert wurden. Genaue Zahlen kennen wir nicht, können wir nicht kennen, weil diese Intransparenz auch Teil des Systems der Islamischen Republik ist.
Amnesty International setzt sich vor allem für Einzelfälle ein, auch gegen die Inhaftierung der Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi, die im Iran nach langer Isolationshaft zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Eine dringend erforderliche medizinische Versorgung wird ihr verweigert. Die Architektin sei eine politische Schachfigur der iranischen Regierung, sagt Isabel Shayani. Aber internationaler Druck habe ihre Haftbedingungen verbessert. Ihre Tochter Mariam Klaren in Deutschland kämpft unermüdlich für ihre Freilassung mit Petitionen und Protestaktionen. Noch dramatischer sieht die Situation für den Deutsch-Iraner Jamshid Chamat aus. Der Softwareunternehmer hatte sich für eine Oppositionsgruppe der Monarchisten eingesetzt, der ein Anschlag in Iran zur Last gelegt wird. Chamat wurde auf einer Reise nach Asien in den Iran entführt und dort in einem Schauprozess zum Tode verurteilt.
Das war ein erzwungenes Geständnis. Er wurde unter Folter gezwungen, zu gestehen, zu sagen, dass er damit in Verbindung steht. Ansonsten hat er das immer wieder bestritten im gesamten Prozess und auch seine Familie hat jede Verbindung zu gewaltsamen Anschlägen immer bestritten.
Trotz all der Gewalt und der Schauprozesse im Iran, der zivile Widerstand ist weiterhin das Mittel des Protests. Und die sozialen Medien, Insta, Snapchat und Twitter, sind die Schaufenster in diese Welt. Das ist sozusagen das Sprachrohr dieser jungen Generation. So bekommt man überall auf der Welt mit, dass Basij-Milizen und Spitzel des Regimes ausgebremst werden, dass ihre Angriffe auf Frauen auf der Straße oder in U-Bahnen von anderen gestoppt werden, dass die Frauen und die Männer sich wehren.
Das Ganze spielt auch auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass es eben tatsächlich auf der Straße passiert. Und das andere ist aber die Reflexionsfläche, dass es nämlich dann im Netz tausendfach, hunderttausendfach geteilt wird und in die Welt geht. Und eben das, was das Regime den Leuten früher immer gesagt hat, keiner sieht, wenn ihr aufmuckt. Keiner sieht es. Es hört euch keiner. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Dadurch, dass es über die sozialen Medien rausgeht, sieht es die ganze Welt. Und die Leute wissen, wenn ich was riskiere, dann ist das sozusagen ein Zeichen. Und wir tragen unseren Kopf aufrecht, weil wir stolz sind und zeigen wollen, wir riskieren es. Und wir wagen es immer noch, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen.
Die Macherinnen dieser Videos im Internet wissen, dass sie in der Welt gesehen werden. Das gibt ihnen Mut, weiterzumachen, sagt Isabel Shayani. Ohne diese Videos aus dem Iran wüsste die Welt wenig über die Gewalt des Regimes, über den mutigen Widerstand. Es ist auch den furchtlosen iranischen Journalistinnen zu verdanken, dass die Fotos von Mahsa Amini, die nach Polizeigewahrsam ins Koma fiel, in die Öffentlichkeit kamen. Noch immer sitzen sie im Gefängnis dafür. 3 Frauen, Niloufar Hamedi, Elahi Mohammadi und Nargis Mohammadi.
Ja, und die UNESCO hat die 3 iranischen Journalistinnen mit dem Pressefreiheitspreis ausgezeichnet. Mehdi Klein fasste zusammen, was über die sozialen Medien zu den Protesten in Iran öffentlich wird. Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach stellt nach Ansicht von Experten einen Höhepunkt protestantischer Kirchenmusik dar. Aber das musikalische Werk hat heute über die Konfessionsgrenzen hinaus viele Fans unter Musikliebhabern. Der Bericht vom Leiden und Sterben Christi nach dem Matthäus-Evangelium bildet die erzählerische Grundlage des Werks. Deshalb wird es bis heute meist in der Karwoche gespielt. Auch die Uraufführung fand am Karfreitag statt, im Jahr 1727 in der Thomaskirche in Leipzig, in der Bach als Thomaskantor wirkte. Doch die Deutsche Oper Berlin hat mit dieser Tradition gebrochen. Heute Abend ist dort die Premiere der Matthäus-Passion in einer Inszenierung von Benedikt von Peter. Steffen Prell war bei den letzten Proben dabei.
6 Wochen Probezeit gehen an der Deutschen Oper Berlin zu Ende. Für den Regisseur, die Dramaturgin, die Lichttechnik. Zum ersten Mal spielen an diesem Tag Orchester, Chor, Solistinnen und Solisten gemeinsam. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Die Matthäus-Passion, die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesus, wird aus Kirche oder Konzertsaal ins Opernhaus geholt. Für Regisseur Benedikt von Peter ist diese Bühne ein durchaus stimmiger Ort.
Das ist einfach eine der wesentlichen Geschichten, mit denen man aufwächst, wenn man in diesen Breitengraden aufwächst. Geht eben auch durch die Oper ihren eigenen Weg dann. Also die Martyrologie als Figur, also jemand stirbt und lässt seinen Körper für eine Idee, die zieht sich dann auch durch die ganze Operngeschichte im 19. Jahrhundert. In einer Art kunstreligiösen Konstruktion, einer Philosophie, die direkt aus der Religion sich speist.
Kaum zu glauben, dass Johann Sebastian Bachs barockes Meisterwerk nach seiner Uraufführung in Leipzig über 100 Jahre in der Schublade lag. Wiederentdeckt wurde es vom jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, der es 1829 in Berlin zur Aufführung brachte, mit Laienchören. Auch darauf will die Inszenierung verweisen.
Es gibt Menschen, die singen im Zuschauerraum, es gibt mitsingende Laienchöre, Zuschauer können mitsingen, es gibt verschiedene Orchesterformationen im ganzen Raum. Also der ganze Raum wird schon aktiv ritualisiert durch unsere Theatermittel.
Ein immersives Erlebnis soll diese Matthäus-Passion werden. 3 Orchester sitzen auf der Bühne, ein weiteres im Rang. Chöre treten in den Logen auf oder singen als himmlische Herrscher aus dem 2. Rang herab. Umbau total.
Hallo, ich bin Jesus Christus und freue mich auf die Vorstellung.
Der irische Bassbariton Porrick Rowan singt die Partie des Jesus und wird mittendrin sein.
Ach, sprich Jesus zu ihm. Dein Schwert an seinen Ort. Wenn er das Schwert nimmt, er soll das Schwert umkommen.
Wir haben einen riesigen Saal hier in der Deutschen Oper. Und wenn 2000 Leute an dir singen, ist es super bewegend. Es gibt so viel Drama drin und dann plötzlich kannst du das auf der Bühne bringen. Es ist so besonders in dieser Inszenierung. Jesus ist wirklich so menschlich.
Die Bühne ist schlicht gehalten, ein beleuchtetes Podest. Dort spielen Kinder aus dem Kinderchor der Deutschen Oper die Passionsgeschichte nach. Kein Krippenspiel, ein Todesspiel.
Es ist so dramatisch, wenn du siehst junge Kinder, die sind so innocent und naiv. Und es macht es denn stärker, wenn es so eine traurige Geschichte ist, dass ein 9-jähriges Kind steht auf dem Kreuz. Und ja, habe ich dann manchmal auch feuchte Augen, wenn ich das sehe.
Es wird Hagel und Feuer kommen, mit Blut vermengt und auf die Erde geschleudert.
Eine schert aus aus dem Passionsspiel.
Ein Teil der Erde wird verbrennen und ein Teil der Bäume wird verbrennen und alles grüne Gras.
Sie will kein Opfer sein, sondern aufrütteln. Greta Thunberg und Fridays for Future waren hier das Vorbild. Und eine leider sehr aktuell wirkende Apokalypse. Die Passionsgeschichte wird üblicherweise in der Fastenzeit aufgeführt, meistens zwischen Palmsonntag und Karfreitag. Diese Matthäus-Passion ordnet sich nicht dem Kirchenjahr unter. Jeder Tag kann Karfreitag sein.
Das bedrohliche, aber auch das bedrohte Kind ein Mann, der stirbt und seinen Körper hingibt, das ist halt eine Figur, die vielleicht für Jugendliche, die Angst haben, ob sie noch älter als 30 werden, vielleicht nicht so das richtige Symbol. Aus dem Gedanken schon eben so Greta-haft kam dieses Mädchen, diese Figur, die sich eben mit diesem Opfer nicht identifizieren möchte.
Die Kinder stellen auch in Tableau vivant, sozusagen eingefrorenen Szenenbildern, die Geschichte nach. Dazu werden auf einer Leinwand Schlagwörter eingeblendet. Passionswerte, Liebesopfer, Nächstenliebe, aber auch Demut. Benedikt von Peter bezeichnet sich selbst als religiösen Menschen. Bei ihm zu Hause ging es protestantisch leistungsorientiert zu, sagt er. So haben ihn die Passionswerte von Kind auf beeinflusst.
Ich bin ja auch in der Klassik aufgewachsen und dieses Üben und dieses keine Fehler machen und dieses mal nicht jetzt loben, das sind schon auch Dinge, die da sehr mit diesem Stoff zu tun haben und die auch bei uns, glaube ich, stark gelaufen sind. Ja. Diese Werte sind super für Leistung. Also man muss jetzt nicht denken, dass es ein Mütterlein ist im Zimmerchen. Das sind einfach die Leute, die bis nachts um 24 Uhr arbeiten.
Als Regisseur gehört es zu seinem Berufsbild zwingend dazu, sich stets Neues einfallen zu lassen. Aber beim Kirchgang würde sich Benedikt von Peter genau das verbitten. Der Mensch ist halt doch ein Gewohnheitstier, ob in der Kirche oder im Opernhaus.
Wenn ich in eine Kirche gehe und die versuchen dauernd was Neues zu erfinden, wie wir im Regietheater, gehe ich nicht mehr hin. Das ist mein Problem. Ich bin total konservativ. Ich gehe in die Kirche und freue mich, wenn das so ist wie immer. Und das geht ja vielen Theaterzuschauern auch so.
Heute Abend bei der Premiere aber, zum Glück, da wird wenig so wie sonst sein.
Ja, heute Abend ist Premiere in der Deutschen Oper Berlin. Steffen Prell war bei den Proben zur Matthäus Passion dabei. Wir schauen in die westrumänische Stadt Temeswar. Dort findet zurzeit ein ökumenisches Jugendfestival statt. Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern der Welt erkunden orthodoxe Kathedralen, den katholischen Dom und die Synagoge. Temeswar ist in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt und ein geschichtsträchtiger Ort. Von dort begann die rumänische Revolution gegen die kommunistische Ceausescu-Diktatur. In der Stadt leben viele verschiedene Religionsgemeinschaften. Eindrücke von dem Jugendfestival hat Thomas Wagner gesammelt.
Sonnenschein, blauer Himmel. Besser hätte es mit dem Treffen auf den Treppen vor der verschnörkelten orthodoxen Kathedrale in Temeswar nicht laufen können. Zacharia Peresch, orthodoxer Priester im schwarzen Gewand, heißt rund 50 Jugendliche und junge Erwachsene willkommen. Und schon in seiner Begrüßung blickt der orthodoxe Priester über den Tellerrand seiner eigenen Glaubensrichtung hinaus. Hier wurde einst Geschichte geschrieben, die Geschichte der Freiheit, der rumänischen Revolution, und alles hat hier angefangen, ein paar hundert Meter weiter, in der reformierten Kirche Timișoara. Der orthodoxe Priester erzählt die Geschichte des reformierten Pfarrers Laszlo Tökes, der mit seinen Predigten gegen das kommunistische Regime im Dezember 1989 die rumänische Revolution mit ausgelöst hat. Damit wird klar, obwohl die ganz große Mehrheit der Rumäninnen und Rumänen der orthodoxen Kirche angehören, gibt es gerade in Temeswar eine große Vielfalt an anderen Glaubensrichtungen.
Yesterday on the second day of our festival we visited the synagogue from the city center. For me it was my first time.
Erstmals zu Gast in der jüdischen Synagoge. Saradelia Perienciu, Mitte 20 und selbst, wie sie sagt, Mitglied der orthodoxen Kirche Rumäniens, macht mit beim ökumenischen Jugendfestival in Temeswar. Dazu gehört auch ein Besuch im katholischen Dom nach einer langen Phase der Renovierung, ebenso wie ein Besuch der serbisch-orthodoxen Kirche, die in ihrem neobarocken Baustil so gar nicht wie ein typisches orthodoxes Gotteshaus aussieht.
And a lot of people could think that it is a Catholic church, but they when they
Viele denken, na ja, das ist eine katholische Kirche. Ich sage, das ist eine ökumenische Kirche.
I can say it's an ecumenical church.
Und ich habe dort eine richtige ökumenische Erfahrung mitgenommen.
I really felt it as a truly ecumenical experience.
Das aber ist das Ziel des Treffens, die Beschäftigung mit anderen Konfessionen und Glaubensrichtungen.
We are Catholic. Me personally, I'm interested in dialogue with the Orthodox exactly because it's the majority in Bulgaria.
Damian Mihailov, Ende 20, ist aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia nach Temeswar gekommen. Als Katholik, als Vertreter einer religiösen Minderheit in seinem Land, will er besser in den Dialog kommen mit der Mehrheit der bulgarischen orthodoxen Kirche. Das aber ist gar nicht so einfach.
Well, there are many different opinions among the Orthodox themselves.
Wir stoßen da auf höchst unterschiedliche Meinungen bei den Orthodoxen, wenn es um ein interkonfessionelles Miteinander geht. Bei der katholischen Kirche bei uns in Bulgarien ist die Haltung klar. Dialog mit den anderen, das ist sinnvoll, das muss sein.
Dialogue should be held.
Aber auf offizieller Ebene ist es wirklich schwer, damit bei den Orthodoxen durchzudringen.
For example, in the Orthodox Seminary, just from the start,
denn bereits zum Auftakt ihrer Ausbildung wird den angehenden orthodoxen Priestern eine Art, na sagen wir mal, antikatholische Haltung eingetrichtert. Deshalb ist das schwierig.
And so it's hard.
Anders sieht es auf persönlicher Ebene aus.
It's better because, for example, I have many friends that are Orthodox.
Da geht dann ein Thema, das nur ab und zu mal aufflackert, eher unter, dass nämlich die orthodoxe Kirche Russlands Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ausdrücklich unterstützt und dabei im Gegensatz zur rumänischen Orthodoxie gegenüber anderen Glaubensrichtungen kaum dialogbereit ist. Teilnehmerin Saradila Pirienciu ist Mitglied bei der orthodoxen Kirche Rumäniens und kann die Haltung der russischen orthodoxen Kirche nicht verstehen.
I think that maybe there because it's another way of leading the country. Also it gives the church another power.
Das ist ein komplett anderes System, um ein Land zu führen, und das gibt der Kirche auch eine andere Macht. Alle sind orthodox, was anderes gibt es nicht. Nein, mit dieser Haltung der Orthodoxie in Russland bin ich nicht einverstanden.
I do not agree with that attitude.
Also das Humus ist gut. Hier waren immer verschiedene Konfessionen und verschiedene Völker zusammen. Hier in Temeswar, in Timișoara, auch die katholische Kirche zelebriert in 8 Sprachen die Heilige Messe.
Und davon spricht Josef Chabapal, Bischof der katholischen Diözese Temeswar, mindestens die Hälfte fließend. Pal hebt auf die Geschichte Temeswars ab, das mal zu Ungarn, mal zur österreichischen K&K-Monarchie gehört hat und seit 1919 ein Teil Rumäniens ist. Serben, die aus Deutschland eingewanderten Banater Schwaben, Ungarn, Rumänien, seit Jahrhunderten leben hier die unterschiedlichsten Ethnien mit ihren nicht minder unterschiedlichen Glaubensrichtungen auf einem Fleck zusammen.
Immer war hier ein guter Geist anwesend. Das ist gebaut auf die Verschiedenheit, aber doch in der Einheit.
Und auf diesem Kurs war sich der Temeswarer Bischof einig mit der Haltung von ganz oben.
Sonntag war ich in Ungarn, in Budapest, wo der Heilige Vater, der Papst, dort war. Und er hat auch wenigstens 2-mal untergestrichen, dass wie schön, dass dort die verschiedenen Konfessionen zusammenarbeiten. In diese Richtung möchten wir gehen und ich hoffe, dass es wird kein Zurückweg, sondern dass wir in diese Richtung gehen werden.
Und das hoffen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ökumenischen Jugendfestival in Temeswar. Bis zum Wochenende sind sie noch dort.
Thomas Wagner berichtete aus dem westrumänischen Temeswar. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Lebenszeit. Dörte Hinrichs beschäftigt sich mit der Frage Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.